So, da bin ich. Gut. Für die, die das letzte Mal nicht da waren, wo ich Predigt hatte. Möchte ich einen ganz kurzen Rückblick geben. Und zwar, wir machen dann heute weiter. Wir haben, ich zeige es mal ganz kurz. Ich hoffe, ihr könnt es sehen zu Hause. Ich hatte drei Kurven aufgezeichnet, die das Leben der Menschen darstellen soll. Das erste Leben ist ein Mensch, der geboren ist und der dem Herrn Jesus nicht gehört und am Schluss seines Lebens verloren geht, für immer getrennt ist vom Herrn. Die schwarze Linie ist immer das Leben, die Situationen, in die wir so kommen. Wir haben nicht ein Leben, was immer in Höhen ist, sondern unser Leben setzt sich zusammen aus schwierigen Situationen, aus schönen Situationen. So ist es einfach. Wir leben in dieser Welt und wir müssen arbeiten. Da ist es manchmal hier unten vielleicht, aber auch manchmal oben. Also einfach die schwarze Linie des Lebens und die grüne und die orangen Linien ist das, wie wir Menschen da mit umgehen oder wie wir darauf reagieren oder was es mit uns macht. Die zweite Linie war das, was wir uns letztes Mal angeschaut haben, eben das Leben eines Gotteskindes. Das heißt, das hat den Herrn Jesus gefunden, deswegen geht sie hinten auch am Schluss in den Himmel. Und wir haben festgestellt, dass das Leben von den meisten Gotteskindern eigentlich ebenfalls ein ständiges Auf und Ab ist, unruhig ist. Die Haken, die drüber gehen, sei es mal, da haben wir uns genug angestrengt, da geht es uns mal gut, da haben wir geistliche Ziele erreicht, aber sie halten nicht lange und es geht wieder bergab. Und das war so das, was wir das letzte Mal angeschaut haben. Und was uns als Gotteskinder einfach so Mühe macht und traurig macht und wir enttäuscht sind von uns und denken, oh, ich krieg's ja nicht hin und. Das haben wir uns das letzte Mal angeschaut und haben festgestellt, dass das auch sehr mit einem Satz zusammenhängt in unserem Herzen, nämlich dieser Satz, ich will aber. Und mache ich gleich weg, ja. Wir haben festgestellt, dass dieser Satz, ich lasse es einfach mal hier so stehen, könnt ihr genug sehen, dass dieser Satz sehr in unserem Herzen verwurzelt ist. Oh, Dankeschön, Michael. Dass es oft mit Entscheidungen zusammenhängt oder dieser Satz, ich will aber, hängt immer eigentlich mit Entscheidungen zusammen. Oft auch mit Gehorsam oder Ungehorsam dem Herrn gegenüber. Wir haben festgestellt, dass dieser Satz in zwei Varianten eigentlich gelebt werden kann oder in unserem Herzen ist und dass er unterschiedliche Folgen hat. Entweder Fluch oder Segen, Frucht oder Fruchtlosigkeit, Sieg oder Niederlage, Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Er beeinflusst das weitere Leben von dir und von mir, eben diese Zacken, dieses Auf und Ab. Dieses ständige Enttäuschtsein von uns, dieses Abmühen und doch nicht zum Ziel kommen. Und es umfasst alle Bereiche unseres Lebens. Es gibt nicht irgendetwas, was ausgeschlossen ist oder ausgenommen ist davon. Und das hat auch Auswirkungen auf das Leben der Mitmenschen. Wir geben uns Mühe, das, was Frank auch gebetet hat. Wir wollen mit dem Herrn ein Leben führen. Wir wollen geistlich wachsen, wir wollen ein Zeugnis sein, wir strengen uns an, wir meinen es ernst. Das haben wir letztes Mal ausführlich angeschaut, aber wir erreichen doch nichts. Das ist das, was uns zermürbt, das ist das, was wir ständig erleben. Du in deinem Leben, ich in meinem Leben. Wir haben eben festgestellt, dass dieser Satz mitverantwortlich ist für unser Glaubensleben. Ich will aber oder ich will aber nicht. Und wir haben uns das letzte Mal drei Personen angeschaut, die Negativbeispiele waren, wo dieser Satz, ich will aber, verheerende Auswirkungen hatte. Erste war der Jona, der einen Auftrag bekommen hat, von Gott nach Ninive zu gehen und der genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist und gesagt hat, ich will nicht Gott gehorchen, ich will das nicht machen, diesen Auftrag. Er musste durch tiefes Leid gehen, hat dann entschieden, dass er doch geht. Interessant war, dass Gott angesetzt hat, da wo er mit Jona aufgehört hatte, nämlich er hat den Auftrag erneuert und Jona ist tatsächlich gegangen und hat dann aber festgestellt, oh hoppla, die Menschen tun Buße und er wollte nicht, da war wieder ein Ich will aber nicht, dass Gott die Menschen in Ninive rettet. Gott soll lieber diese 100.000 Menschen töten. Das zweite war der Simson, der eine Frau also heiraten wollte und geheiratet hat, die nicht aus dem Volk Israel war und er wusste, dass das von Gott so anders vorgegeben war. Er hat aber entschieden, ich will aber diese Frau heiraten. Und zu guter Letzt hatten wir den Salomo gesehen, der eigentlich als der Weiseste damals galt und auch der Reichste. Und er hatte 1000 Frauen, 700 Nebenfrauen haben wir gesehen und diese Frauen waren aus den unterschiedlichsten Ländern und haben sein Herz vom Herrn weggebracht, dahingehend, dass er angefangen hat, die Götter und Götzen anzubeten, die diese Frauen aus den anderen Ländern mitgebracht haben. Obwohl Gott ihm zweimal angekündigt hatte oder gesagt hat, er soll es lassen, hat Salomo in seinem Herzen gehabt, ich will aber das trotzdem machen. Und daraus ist die Teilung des Reiches entstanden. Wenn man sich das so überlegt, dieser Satz, ich will aber oder ich will aber nicht, hat in deinem und meinem Leben Auswirkungen. Und nicht nur in deinem und meinem, weil wir leben nicht im luftleeren Raum, wir sind Gesellschafts-, ich hätte jetzt gesagt fast Tiere. Gott hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft zu haben, füreinander da zu sein. Und dieser Satz hat einfach Auswirkungen auf dein Leben und das Leben deiner Mitmenschen. Wir wollen da jetzt gar nicht weitermachen. Das war letztes Mal diese Seite, wo wir eben festgestellt haben, worum es ging, dieses ständige Auf und Ab. So möchtest du dein Glaubensleben nicht und so möchte ich mein Glaubensleben nicht. Das kann ja nicht sein, dass das alles ist, was Gott uns versprochen hat. Und ich habe da ja letztes Mal schon aufgezeichnet gehabt und die Sabine hat es ganz schnell rausgekriegt gehabt, worum es da geht. Das ist das, was Gott uns eigentlich verspricht. Dieses hier. Dass wir innerlich, ich komme gleich wieder vor die Kamera, ich zeige nur ganz kurz das hier, dass es die Situationen in unserem Leben, Dankeschön, zwar ein Auf und Ab ist, wir alles Mögliche erleben, aber der Herr verspricht uns in seinem Wort, dass wir innerlich geborgen sein können, dass innerlich dass dieses Auf und Ab nicht geben möchte. Und wer sehnt sich danach von euch? Mal bitte strecken. Wer hätte gern die letzte Kurve? Nochmal bitte, ganz deutlich. Wer möchte so weitermachen? Okay. Einstimmig angenommen. Also der Wunsch von uns Menschen ist einfach, ein Leben mit dem Herrn zu leben und innerlich nicht diese Auf und Abs zu haben. Und Gott hat das auch versprochen, aber das hat bestimmte Voraussetzungen, dass das in deinem und in meinem Leben, ja, Frucht wird oder zum Tragen kommt. Wir wollen heute uns den dritten Bereich anschauen. Und welche Leute fallen euch aus der Bibel ein? Ganz, ganz schnell einfach nur. Die, wo ihr denkt, dass es bei denen so war? Paulus. Wie bitte? Josua und Josef. Daniel, ja, gut, gell? Wer lesen kann, ist im Vorteil. Genau. Mose. David. Also hier, uns fallen hier schon einige Menschen ein, die oder Personen, die das erlebt haben. Und mir ist noch einer eingefallen, nämlich Jesus Christus. Seht ihr später dann. Wie bitte? Wir schauen uns heute drei einfach mal an, nämlich den Daniel, den Josua und den Josef. So einzelne Bereiche da aus ihrem Leben. Daniel, ich habe es zwar schon immer wieder jetzt so in letzter Zeit oder über die letzten ein, zwei Jahre immer wieder erwähnt, aber ich finde es trotzdem, je öfter wir das wirklich uns Gedanken machen und wir das uns eintrichtern, desto eher fällt es vielleicht vom Hirn ins Herz oder hilft dabei. Genau. Wir haben uns das schon immer wieder angeschaut, das Leben von Daniel. Was war seine Situation? Der Daniel, ein Israelit, ist in Gefangenschaft geraten nach Babylon. Ein fremdes Land, fern von seiner Heimat, seiner Familie, andere Kultur, Götzenkult und nicht das, was er vorher gewohnt war. Wenn man es sich so anschaut, als junger Mann da auf der Flucht, beziehungsweise als Gefangener in einem langen, in einer langen Karawane in der Hitze nach Babylon, ja, weggeführt worden. Schlechte Voraussetzungen für sein weiteres Leben. Rein menschlich gesehen hatte er eigentlich so kaum Zukunftsperspektiven, weil man wusste ja nicht, was dort in Babylon passiert. Er hatte eigentlich viel Grund zum Jammern, zu resignieren, Gott Vorwürfe zu machen oder an der Existenz Gottes auch zu zweifeln, auch an seiner Liebe. Wie kann Gott es einfach nur zulassen, so viel Not? Und ich habe mir beim Vorbereiten so überlegt, Mensch, wie hättest du darauf reagiert? Wie wärst du damit umgegangen? Und wir kennen alle die Geschichte von Daniel, gehe ich mal davon aus. Und ich möchte ein Beispiel aus seinem Leben herausgreifen, was einfach sein Herz offenbart. Genau, Daniel ist schon lange im Dienst vom König. Ihr wisst es, dass er mit seinen drei Freunden da am Anfang, als er nach Babylon kam, in eine Ausbildung kam, weil der König die einsetzen wollte für sich. Und Daniel hat die unterschiedlichsten Könige, sage ich mal, oder Regierungswechsel erlebt. Er wurde oder ist schon lange im Dienst des Königs gewesen. Und aufgrund von seinem Herzen, was er hatte, hatte Gott ihn gesegnet und letztendlich zum zweitmächtigsten Mann in Babylon gemacht. Der Darius war inzwischen König und der mochte den Daniel sehr. Und weil das Reich einfach so groß war, hatte der Darius entschieden, ich muss Aufseher über mein Reich setzen, die Provinzen einfach kontrollieren und da für Recht und Ordnung sorgen. Es waren verschiedene Personen aus dem eigenen Land, also Babylonier, die er eingesetzt hatte, aber der Darius hatte entschieden, über all diese Aufseher den Daniel zu setzen. Und das war was Außergewöhnliches, weil nie eigentlich damals ein Ausländer für so einen Job ausgesucht wurde. Und Darius setzt den Daniel als Obersten über diese Aufseher ein. Die Aufseher, die waren ja eigentlich in dem Fall Arbeitskollegen von ihm, sage ich jetzt mal so, und die konnten das und wollten das nicht akzeptieren. Und sie haben den Daniel gehasst und wollten ihn eigentlich, ich sage jetzt mal, entsorgen. Sie wollten, dass dieser Mann endlich wegkommt, dass dieser Mann nicht mehr diese Macht hat im Babylon und erst recht nicht, weil er ein Ausländer ist. Und aus ihrem Hass heraus haben sie Pläne geschmiedet. Sie haben Fehler gesucht beim Daniel. Und sie haben ihn rund um die Uhr überwacht, um auch nur den kleinsten Fehler bei ihm zu finden. Und diesen Fehler vor dem König einfach verwenden zu können, damit der König sagen kann, ja, oh, der Daniel ist nicht der Richtige. Ich muss ihm den Job wegnehmen und vielleicht auch ins Gefängnis werfen. In Daniel 6, Vers 5 steht, aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Das ist Gottes Urteil über den Daniel gewesen. Das haben die Aufseher auch so entsprechend erlebt. Das heißt, die Aufseher mussten irgendwie einen anderen Weg finden, den Daniel zu Fall zu bringen. Und ihnen ist dann tatsächlich was eingefallen. Und sie gehen zum König und sagen ihm, dass er doch ein neues Gesetz aufschreiben soll. Er soll eine Verordnung veranlassen und ein Verbot bestätigen soll, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an den König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Der Darius hat sich geschmeichelt gefühlt, der hat den Plan dahinter nicht verstanden gehabt und hat das Schriftstück tatsächlich unterschrieben und aufsetzen lassen. Das heißt, die Aufseher haben hier einen möglichen Weg gefunden, den Daniel von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Der Daniel, logischerweise aufgrund von seiner Stellung, die er hatte, hatte von diesem Schriftstück Kenntnis genommen. In Vers 11 steht, und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, dann hat er was gemacht. Wie soll er reagieren? Was macht der Daniel? Gerät der Daniel in innerliche Aufruhr? Wird er wütend? Beginnt er zu jammern? Geht er in Diskussion mit diesen Aufsehern und sagt, seid ihr noch ganz? Gerät er in Aktionismus? Sagt er so in seinem Herzen, es geht gar nicht, ich muss eine Lösung finden? Verzweifelt er? Kommen seine Gefühle durcheinander und bringen ihn dazu, ich muss was tun? Und das Interessante ist, er verändert nichts an seinem Leben. Obwohl er wusste, was auf ihn zukommen würde. Er hat nichts unternommen, gar nichts. Er hätte von seiner Position her zum König gehen können und sagen können, hey Darius, ich war nicht involviert, hier hast du was entschieden, was überhaupt nicht gut ist, was denkst du dir eigentlich? Er hätte krampfhaft irgendwie eine Veränderung dieses Gesetzes versuchen können zu erwirken beim Darius. Nichts hat er gemacht. Und das ist was ganz, ganz, ganz erstaunlich ist. Wenn ihr die Kurve anschaut, da, die Situation war dieses Schwarze unten, aber er ist ruhig geblieben. Nichts hat er an seinem Verhalten geändert. Nicht einen einzigen Funken. Und das lesen wir im Vers 11, geht's weiter. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf sein Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Wie oft bringen uns Situationen durcheinander? Wie oft passiert es, dass wir Menschen, oh, ich muss jetzt machen, wie kann das nur sein? Wir hadern mit der Situation. Daniel verändert an seinem Weg, an seinem Verhalten nichts, nicht ein einziges Millimeterchen. Obwohl Daniel wusste, dass er gegen dieses Gesetz handelt oder auch handeln wird. Und wenn der König das erfährt, dieser an sein Gesetz gebunden ist, weil die Aufseher hatten darauf geachtet, dass es ein Gesetz ist, was nicht geändert werden darf, nicht mal vom König. Und er wusste, wenn ich mein Verhalten nicht ändere, dann wird die Löwengrube auf mich warten und damit auch der Tod. Er ändert an seinem Leben nichts. Er ist innerlich nicht unruhig, sondern betete und pries vor seinem Gott. Das ist das, die obere Linie, die orangene. Warum erzähle ich euch das? Weil in seinem Herzen, in Daniel 1, Vers 8 kann man das lesen, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Das war ganz am Anfang, als er nach Babylon als Gefangener kam. Steht in Daniel 1, Vers 8, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Punkt, Punkt, Punkt. Da ging es um das Essen, aber das kann man durchweg durch sein ganzes Leben feststellen. Und dieser Satz anders formuliert, ich will aber weiter mein Leben mit dem Herrn leben. Er hat sich in seinem Herzen vorgenommen. Ich will aber. Da ist dieser Satz, aber mit einer ganz, ganz anderen Bedeutung, mit einer ganz, ganz anderen Folge. Es zeigt ein Herz, welches Gott sich ausgeliefert hat. Es zeigt ein Herz, was verstanden hat, ohne meinen Gott kann ich gar nichts tun. Ein Herz, das eine vollkommene Hilflosigkeit zeigt. Ein Herz, welches weiß, dass es ohne Gott unbrauchbar für ihn ist. Ein Herz, welches wusste, dass das Leben umsonst war, wenn es nicht in der völligen Abhängigkeit zu seinem Herrn gelebt wird. Ein Herz, das wusste, dass es aus sich heraus keine Frucht für Gott bringen kann und das Leben nicht bewältigen kann. Er wusste, eigene Anstrengung hat nur Kurzbestand und führt eigentlich immer zu Niederlagen. Der Daniel hatte das verstanden. Das ist das Geheimnis von seinem Satz oder in seinem Herzen, ich will aber. Daniel hatte sein Leben in die Hand Gottes gelegt und ließ Gott durch ihn arbeiten. Der Herr und der Daniel waren eine Einheit. Nicht zwei getrennte, sondern sie waren eine Einheit. Wie ging es weiter? Der Daniel, der hat ja, erlebt, was es hieß, das Gesetz nicht zu beachten. Die Männer, die Aufseher haben sich versteckt gehabt und sie wussten, wo er betet, an welchem Fenster und sie haben es beobachtet. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Und sie sind zum Pharao gerannt. ich war jetzt in Ägypten beim Josef schon. Sie waren in Babylon, beim Darius sind sie hingerannt und haben dem Darius ganz, ganz brühwarm erzählt, dass der Daniel sich über das Gesetz hinweggesetzt hat. In dem Moment fiel es dem Darius wie Schuppen von den Augen und er hat verstanden, was das eigentlich alles sollte. Der Darius musste den Befehl geben und man hat den Daniel gebracht, angebunden und hat ihn in die Löwengrube geworfen. Und interessant ist, der Darius hat, bevor er den Daniel hat reinwerfen lassen, dann befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und dann wurde ein Stein gebracht und oben drauf gelegt und er hat ihn versiegelt mit dem Siegelring. Und der Darius hat den Daniel gekannt über die ganzen Jahre. Er hat gesehen, dass der Herr und der Daniel eine Einheit sind. Und er hat gesehen, dass der Daniel ohne Unterlass seinem Herrn gedient hat. Und er sagt ihm, möge dieser Gott dich retten. Wir wissen, wie es weiterging. Und in dieser Nacht war der Darius wahrscheinlich unruhiger als der Daniel selber. Gott hat einen Engel gesandt und den Löwen das Maul zugemacht, dass sie den Daniel nicht angerührt haben. Am nächsten Morgen, der Darius hat kaum geschlafen, wenn überhaupt, ist er der Erste gewesen, der zur Löwengrube gerannt ist und dann gerufen hat, Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen erretten können? Da redete Daniel mit dem König: O König, lebe ewig. Und er erklärt ihm dann. Und Daniel wurde aus der Löwengrube geholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinem Gott vertraut hatte, weil sie eine Einheit waren. Und dann hat der König befohlen, und das müsst ihr euch vorstellen, man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, man warf sie in die Löwengrube, ihre Kinder und ihre Frauen dazu. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her und sie zermalmten alle ihre Knochen. Die Frauen und die Kinder konnten nichts dafür letztendlich. Aber das Urteil war gefällt und sie waren noch nicht mal unten angekommen, da sind die Löwen über sie hergefallen. Und der Darius hat dann, das liest man Verse 26 bis 29, Darius schrieb an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten, dass der Gott Daniels der einzige, denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit und kein und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Dieses in Daniel 1, Vers 8, er nahm sich in seinem Herzen vor, dieses Ich will aber, hatte zur Folge, dass am Schluss der Daniel dieses Erlebnis in der Löwengrube dazu geführt hat, dass der Darius gesagt hat, diese Botschaft, die muss in mein Volk verkündigt werden. Alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten. Also das war eine Riesenauswirkung, die das hatte. Das war Daniel. Der Josua, wir wissen, dass er als Kundschafter unterwegs war mit dem Kaleb und mit den anderen und dass er und der Kaleb die einzigen waren, die nicht in Angst geraten sind und nicht gesagt haben, hier dieses Land, das sind Riesen und so weiter und so fort, die anders reagiert haben, gesagt haben, das ist ein gutes Land, da fließt Honig, da fließt Milch, das ist sehr fruchtbar. Und wir wissen, dass der Josua zum Nachfolger von Mose eingesetzt wurde. Und der Josua, übrigens, er und der Kaleb waren aus der Generation die einzigen Personen, die mit ins verheißene Land gegangen sind nach der Wüstenwanderung. Die gesamte Generation von Josua und Kaleb, alle die, die dabei waren, sind umgekommen, bevor sie ins verheißene Land gehen konnten. Josua und Kaleb waren die einzigen. Und der Josua hat in seinem Leben auch eine Entscheidung getroffen gehabt. Die findet man in Josua 24, Vers 15. Das ist zwar schon am Ende oder gegen Ende seines Lebens, aber das hat sein Leben durchgezogen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Hier hat man wieder diesen Satz: Ich will aber. Und auch bei Josua war zu sehen, der Herr und er, sie waren eine Einheit. Der Josef, wenn man sein Leben anschaut, wer ist eigentlich in der Bibel durch mehr Not und Tiefen gegangen als er? Er wurde von seinen Brüdern gehasst und ausgestoßen, er wurde als Sklave verkauft, von einem Moment auf den anderen entwurzelt, aus der Familie gerissen, Ägypten, ein anderes Land, andere Kultur, Götzendienst, fremde Sprache, als Sklave bei Potiphar, zu Unrecht beschuldigt, ins Gefängnis geworfen, dort vergessen. Lesen wir ein einziges Mal in der Bibel, dass der Josef gejammert hat, dass er verzagt war, dass er aufgegeben hatte? Nicht ein einziges Mal finden wir das in der Bibel. Und eine Situation möchten wir rausnehmen, und zwar bei Potiphar. Der kam als Sklave dorthin Und dann steht da im Vers 2, 1. Mose 39, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Vers 5, und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und er kümmerte sich in seinem Haus um gar nichts. Und dann kennen wir das, dass die Frau von Potiphar versucht, ihn, sie hat ein Auge auf ihn geworfen. Und Tag für Tag, und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Was hatte er in seinem Herzen entschlossen? Vers 9 steht, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Oder ich will aber nicht gegen Gott sündigen. Da hat man wieder im Herzen diese Haltung, ich will aber nicht gegen Gott sündigen, ich will Gott gehorchen. Die Folge von dem wissen wir, er kam ins Gefängnis, er wurde dort vergessen und letztendlich als zweithöchster Mann eingesetzt. Die Begegnung mit seinen Brüdern, den Brüdern, als er sich ihnen zu erkennen gegeben hat, haben die Angst gekriegt oder haben sich gefürchtet. Und da sieht man, wie auch der Josef in seinem Herzen war. Er hatte seinen Brüdern vergeben. Auch bei ihm zieht sich das durch in seinem Leben. Ich will aber, nämlich, er war genauso eine Einheit, war zwischen ihm und dem Herrn. Und diese Herzenshaltung zieht sich beim Josef komplett durch und das sieht man eben auch, wo er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Nicht die Erlebnisse und Gefühle dieser Männer hat entschieden darüber, dass sie im Herzen diesen Satz hatten, sondern dieser Satz hat dazu geführt, wie sie die Situationen erlebt haben, wie sie damit umgehen konnten. Warum haben sie in ihrem Leben das erlebt, was der Herr uns Gotteskindern bereithält? Eben alle drei Männer hatten das für ihr Leben erkannt. Sie und ihr Herr waren eine Einheit. Ich möchte euch was zeigen. Ich möchte es ganz kurz mal aufgreifen. Ich habe das nochmal. Könnt ihr nicht mal. Mir ist beim Vorbereiten ist mir was aufgefallen. Nämlich, das ist nochmal die erste obere Linie, ist so, wie wir es oft erleben. Und die zweite Linie, das, wie wir uns heute eigentlich überlegen. Ich zeichne jetzt zwei Sachen mal hin und werde euch erklären, was ich damit meine. Also der kann auch gleich groß sein. Einfach vom Platz her. Das erste, ein Leben als Gotteskind mit Niederlagen, Frust und allem, was dazugehört, sind Gotteskinder, die es alleine versuchen, Gotteskinder, die selbst Frucht bringen wollen, die selbst versuchen, geistlich zu wachsen, Gotteskinder, die selbst versuchen, dem Herrn ähnlicher zu werden. Sie sind keine Einheit, sondern das Gotteskind, das meint, es muss was tun, um hier hinzukommen, nämlich dem Herrn ähnlicher zu werden. Aktionismus. Ich muss in den Situationen so und so und so reagieren, weil dann werde ich dem Herrn ähnlicher. Dann geht es vorwärts. Und die Folge ist, solange es auf unsere Kraft basiert, werden wir nur Niederlagen erleben. Frust und Enttäuschung. Das ist das, wie letztendlich wir am Beispiel von Jona, Simson und auch Salomo gesehen haben. Dieser Satz, ich will aber in dem Herzen, ich will selber machen, ich will selber schaffen. Und das Zweite ist das, wie es Gott uns eigentlich für uns gedacht hat. Das Obere, sie sind keine Einheit mit dem Herrn, beziehungsweise sie haben das noch nicht verstanden. Und sie wollen sich diese Einheit mit dem Herrn letztendlich erarbeiten, dieses geistliche Leben, diese Veränderung, diesen Wachstum. Ja, damit kommen wir nicht weit. Wir kennen das alle in unserem Leben. Und das Untere ist das, was der Daniel in seinem Herzen hatte, Josua, Josef, Mose, die anderen, die wir aufgezählt haben. Keine eigene Anstrengung, keine Entschlossenheit, keine Willensstärke kann mein Leben so gestalten, wie Gott es haben will. Es sind Gottes Kinder, die wissen, Jesus Christus lebt in mir und aus ihm heraus kommt alles Fruchtbare in meinem Leben. Diese völlige Kapitulation von dir und mir, dieses Wissen der völligen Abhängigkeit, dieser völligen Hilflosigkeit, diesem Wissen, ich bin eine Einheit mit dem Herrn, das ist das, was was der Herr sich gedacht hat. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir so ein Leben führen können. Das hat zur Folge Sieg, Frucht, Freude, Friede, Geborgenheit, Ruhe und Zuversicht. Und interessant ist, aus dieser Einheit kommt das automatisch heraus. Wir Menschen, wir kümmern uns nur um diese Frucht und um das kümmern wir uns. Wir müssen uns verändern, wir müssen dem Herrn ähnlicher werden, wir müssen wachsen. Wir haben das Ziel hierher, statt dass wir kapieren, wir haben den Herrn in uns, wir sind eine Einheit und aus ihm heraus wächst das Ganze. Ich zeige euch das noch. Sieg, Frucht, Freude, Friede, Geborgenheit und so weiter sind eine Folge von dem, was ihr da unten seht. Und beim Vorbereiten habe ich gemerkt, wie bei mir ein großes Aber kommt. Aber so einfach kann das doch nicht sein. Ich muss mich doch anstrengen. Ich muss doch was tun. Es ist doch kompliziert. Das reicht doch nicht aus, einfach diese Einheit zu sein. Ich muss doch was dafür tun. Ich muss doch für die Frucht, die ich bringen möchte, etwas dazu beitragen. Gott will doch, dass ich ihm ähnlicher werde. Also gib dir Mühe. Du musst dir diese Einheit erarbeiten. Und das ist eine Falle. Das ist das, was der Satan uns wegnehmen möchte, weil wenn er dich damit beschäftigt, wirst du nie dahin kommen und wirst nie letztendlich den wirklichen Frieden oder die wirkliche Frucht kommen, wirst du in deinem Leben nicht haben. Und dann mit diesem Aber, ich muss doch was tun, kommt die Riesenenttäuschung. Nämlich, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich will nicht, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ich habe da schon ganz, ganz viele Sätze gehört von Menschen. Ich bin so unfähig, ich habe es nicht verdient, ich mache nur Probleme. Und interessant ist, der Herr Jesus, der in uns wohnt, der soll durch seinen Heiligen Geist alles, was Gott wohlgefällig ist, durch und in uns wirken und auf diese Weise in uns Frucht zu bringen. Damit hältst du eigentlich den wichtigsten Schlüssel deines Lebens in den Händen. Daniel, Josef und Josef haben die Lektion dieser Einheit, dieser völligen Hilflosigkeit, Abhängigkeit in ihrem Leben verstanden. Sie haben verstanden gehabt, dass sie komplett unfähig sind. Und Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, um alles in dir zu tun. Und wir müssen uns das nicht irgendwie erarbeiten. Er muss alles in dir vollbringen. Die kleinste Frucht muss das Ergebnis des Lebens Christi in dir sein. Daniel, Josef und Josua, die haben sich nicht um das Drumherum gekümmert oder dass sie Frucht bringen, sondern sie haben ihre Beziehung zum Herrn gepflegt. Sie haben ausschließlich diese Einheit gepflegt. Was hast du zu deiner Errettung beigetragen? Hast du da pickeln müssen? Nein, gar nichts hast du, nichts, rein gar nichts hast du dazu beigetragen. Weißt du, was der große Irrtum ist? Dass nach der Bekehrung die Arbeit richtig anfängt. Er will dich mit dir selber beschäftigen, mit der Frucht, die du von dir aus nicht bringen kannst. Er sagt, du musst das Werk tun. Er macht dir weiß, dass du die Verantwortung dafür hast, obwohl es Gottes Verantwortung ist. Es ist Gottes Werk in dir. Und dieses Werk, das ist vollkommen. Und es ist interessant, dass wir sagen, zur Bekehrung, da habe ich nichts dazu beitragen können. Und dann ist wie so ein Cut. Und dann heißt es, und jetzt wurschtel selber. Aber mit der Bekehrung ist ja der Herr Jesus in unser Leben gekommen und der Heilige Geist, den haben wir bekommen. Das heißt, wir sind zu einer Einheit gemacht worden mit dem Herrn. Und für diese Einheit kann ich ebenfalls nichts bringen. Du kannst nichts für den Herrn Jesus tun. Und der Satan, der will uns was anderes verklickern. Nämlich, du musst tun. Du musst dich verändern. Du musst dich anstrengen. Und der Herr Jesus ist in mir. Und er hat mir alles gegeben, was ich als Gotteskind dazu brauche, um als Gotteskind leben zu können. Und eigentlich wartet der Herr nur darauf, dass er sein Werk in dir beginnen darf. Wenn du ihn aber endlich nur lassen würdest, wenn ich ihn endlich nur lassen würde und verstehen würde, ey, das Obere ist unnütz, kümmere dich ums Untere. Und dann hast du dieses auch nicht mehr. Ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich will es nicht, weil du genau das weißt. Und aus dir und aus mir heraus, wir können nichts tun. Und diese Sätze, die stimmen. Genau diese Sätze stimmen in deinem Leben. Jetzt kommt es darauf an, wie reagierst du darauf? Dieser Satz oder diese Sätze stimmen zu 100%. Das unterschreibe ich euch. Ja, du kannst es nicht. Du schaffst es nicht. Und du kannst auf zwei Arten reagieren. Nämlich einmal kannst du dich noch mehr anstrengen. Du kannst verzweifeln, du kämpfst noch mehr, wirst noch aktiver und fällst am Ende doch immer wieder hin. Du willst die Einheit zwischen dir und dem Herrn erarbeiten. Du kannst dein ganzes Leben lang kämpfen und wirst, um diese Einheit zu erreichen, die du eigentlich schon hast. Oder du reagierst so drauf, ich anerkenne meine Unfähigkeit, ich kapituliere, ich bin hilflos. Nichts von mir, alles vom Herrn. Und du lebst in dem Wissen, dass der Herr und du eine Einheit seid. Es ist eine Tatsache, es ist nichts, was du erarbeiten musst. Sondern diese Einheit ist mit der Bekehrung gekommen. Nicht nach der Bekehrung ist ein Schnitt, sondern der Herr ist in dir und deinem Leben und in meinem Leben eingezogen. Und ihr seid eine Einheit. Ich zeige euch das auch gleich noch an ein paar Versen. Dauert nicht mehr lange. Ich würde das heute nur gerne abschließen. Ich will meine Hilflosigkeit, meine Kapitulation anerkennen. Ich will nicht mehr alleine kämpfen und krampfen. Ich will anerkennen, dass ich genauso wenig, wie ich bei meiner Errettung dazu beitragen konnte, auch für mein Leben als Gotteskind nichts beitragen kann. Nichts von mir, alles vom Herrn. Und hast du schon mal überlegt, dass der Herr dir damit eigentlich zeigen möchte, wenn du ständig jammerst und sagst, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht und dieses und jenes, dass er damit zeigt, hey, ich arbeite an dir. Ich möchte dich genau dahin bringen, dass du kapitulierst. Dass du dich dafür entscheidest, nicht mehr zu kämpfen, sondern nimm das Geschenk an, was ich dir mit mir gegeben habe, lebe das so. Hast du diese Sätze in deinem Leben schon mal als Chance gesehen oder als das, dass der Herr an dir arbeitet? Er will dich und mich dazu führen, dass wir erkennen, wir sind unfähig, wir sind hilflos. Und er möchte, Andreas, kapitulier endlich. Dann kann ich das, was ich dir versprochen habe, endlich in dir und mit dir leben. Du entscheidest, wie du darauf reagierst. Ich will aber eine dieser zwei Varianten. Und ich habe jetzt das schon öfter erwähnt mit der Einheit. Und das ist mir wichtig, euch noch mitzugeben. Nämlich da ist ein ganz großes Geheimnis drin, beziehungsweise der Schlüssel dafür. Ich will, dass mein ganzes Leben dem Herrn gehört und er durch und in mir lebt. Und ich weiß, dass der Herr und ich eine Einheit sind. Der Herr Jesus sagt hier in Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Oh, Entschuldigung. Denn was der tut, also was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn. Johannes 10, Vers 30 sagt er, ich und der Vater sind eins. Das ist eine Einheit, das ist hundertprozentige Harmonie, hundertprozentiges aufeinander verlassen können. Sie sind eine Einheit, der Herr Jesus und sein Vater. Und das ist das, was der Herr sich auch für dich und mich vorstellt und wünscht. Und in Johannes 17, Vers 21 und 22 sagt der Herr Jesus ebenfalls, und da meint er dann die Gotteskinder und die Gemeinde, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Da geht es auch darum, dass wir als Gemeinde oder die Gotteskinder eine Einheit sein sollen. Aber es gibt noch andere Verse, wo ganz klar steht, der Herr mit der Bekehrung ist der Herr und du eine Einheit. Und die Carina hatte vor, als der Kai so in die Jugend kam, hatte sie eine Stunde gehalten. Und um euch das einfach zu zeigen, was es bedeutet, ein Handschuh ist wertlos oder unbrauchbar, wenn er einfach nur rumliegt. Aber vielleicht unbrauchbar nicht ganz, weil er sieht vielleicht schön aus mit Stickereien oder so. Der jetzt hier nicht. Aber wenn ich die Hand reinmache, das bist du, das bin ich. Und das ist ein ganz banales Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da reinkomme. Kann ich mal eine Frauenhand mit? Also, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich kriege ihn tatsächlich nicht weiter. Diese Einheit mit der Bekehrung ist der Herr Jesus in dein Leben gekommen. Ihr seid verbunden miteinander. Ihr seid eine Einheit. Ich bin eine Einheit mit dem Herrn. Und einfach so als ganz, ganz kleines Beispiel dafür, als bildliches Beispiel, der Handschuh kann aus sich heraus nichts tun, aber wenn der Herr drin ist oder eine Hand drin ist, dann kann die alles machen. Der Handschuh überlegt nicht vorher, oh, ich muss Frucht bringen, oh, ich muss dieses und jenes tun. Nein, in dem Moment, wo die Hand drin ist, wird die Hand die Aufgabe übernehmen, die der Handschuh dann ausführen soll. Willst du, dass der Herr dein Leben ausfüllt und er derjenige ist, der durch dich lebt, dass du verstanden hast, ihr und er, du und er, du bist eine Einheit? Und lest es mal zu Hause, Johannes 15, Vers 1 bis 8, das ist der Weinstock und die Rebe, da hat man ebenfalls diesen Gedanken, die Rebe kann nichts ohne den Weinstock. Gar nichts. Johannes 15, 1 bis 8, das ist das Geheimnis von Daniel, von Josua, von Josef, von diesen Männern, von Paulus, diese Männer, die wir in der Bibel haben, die das verstanden haben. Der Weinstock, die Rebe, die kann noch lange überlegen, ob sie wächst oder nicht. Wenn sie nicht am Weinstock hängt, dann war es das. Deswegen, wir sorgen oft, oh, ich muss Frucht bringen, ich muss dieses tun, ich muss jenes tun, ich will aber. Aber es ist das Falsche, ich will aber. Und kümmere dich nur, und das ist was, was ich zunehmend entdecke, dass ich eigentlich mich nur um mein Leben oder um das Leben, die Pflege der Beziehung zum Herrn kümmern muss. Pflege die Einheit vom Herrn und dir. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes, besonders mit der Person Jesu Christi. Und bete um Hilfe, Erkenntnis und danke für das, was du in Jesus Christus hast. Du bist eine Einheit, wir haben das aber nur noch nicht kapiert. Und Kapitulation, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ist der Anfang dafür, dass der Herr dich dahin führen kann. Und du nicht mehr dieses obere Gotteskind bist. Es ist deine Hingabe, dein Leben, was du ihm hingeben kannst, damit diese Einheit zum Tragen kommt. Und ich habe so in meinem Herzen seit einer Weile ein Gebet, was ich so immer wieder für mich bete. Eigentlich möchte ich, dass das mein täglicher Anfang morgens wird. Herr Jesus, ich will, dass du dein Leben in mir lebst, das Untere. Diese Einheit, ich will jederzeit mit dir in meinem Leben rechnen. Und das machen wir nicht, weil wir Frucht selber bringen wollen. Wir wollen dem Herrn ähnlicher werden auf unsere Art. Wir rechnen letztendlich gar nicht mit dem Herrn im Leben. Ich danke dir, dass du in mir bist und ich in dir bin. Diese Einheit. Ich danke dir, dass wir eine Einheit sind und will in Gewissheit dieser Tatsache mit dir leben. Das ist wie, wo der Herr oder wo Gott dem Volk Israel gesagt hat, Kanaan gehört euch. Ich habe Kanaan schon besiegt im Voraus. Es ist eine Gewissheit, da wo ihr den Fuß draufsetzt, das gehört euch. Das nehmt in Besitz. Es ist hier etwas, was euch schon gehört. Es ist eine Tatsache. Und du bist mit dem Herrn eine Einheit, aber wir denken immer, das ist nicht so. Und ich möchte diesen Gedanken tatsächlich euch, nehmt ihn mit, beschäftigt euch damit. Es ist eine Tatsache. Wir müssen nicht erst dahin kommen, eine Einheit zu werden, sondern aus dieser Einheit erwächst alles andere. Herr Jesus, ich will, dass du dein Leben in mir lebst. Und ich merke, dass es einen in vielen Situationen gelassener sein lässt und man gar nicht mehr so in Unruhe gerät, auch wenn es schwierige Situationen gibt. Ich merke da in meinem Leben schon eine Veränderung, die nicht in mir liegt, sondern im Herrn allein. Und das möchte ich euch mitgeben. Es lohnt sich, darüber nachzudenken und es auszutauschen untereinander und dass wir da füreinander beten, dass wir in dieser Erkenntnis einfach wachsen. Und ich möchte zum Abschluss beten. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ja, Jesus, du bist in unser Leben gekommen, als wir dich angenommen haben. Und du möchtest ja, in uns leben. Wir sind eine Einheit mit dir. Wir sehen das aber nicht. Wir versuchen immer selber zu arbeiten und zu tun und zu machen und merken, wir schaffen es nicht. Bitte ich, dass du uns wirklich zu dem Punkt führst, dass wir kapitulieren, dass wir erkennen, ja, ohne dich können wir gar nichts. Aber das ist eigentlich auch gar nicht der Fokus, sondern dass wir unser Leben mit dir pflegen, dass wir diese Einheit pflegen und aus dem heraus, aus dieser Hingabe, aus dem Leben, was du in uns führen kannst, dass daraus die Frucht entsteht. Hab von Herzen Dank, dass du ja, tatsächlich da so geduldig bist mit uns, bitte ich, dass wir das viel, viel tiefer noch erkennen, welcher Segen da drin steckt. Danke, dass wir uns jetzt für die Woche dir anbefehlen dürfen und dass wir nie alleine sind. Hab Dank dafür. Amen.